HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin-Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit, in der wir mal wieder George Orwells Zeitlos-Klassiker 1984 begegnen und das gleich zweimal. Dann wird uns T.C. Boyles jüngster Roman beschäftigen und eine Kindheit in Kopenhagen. Wir widmen uns natürlich auch wieder einem bemerkenswerten Hörbuch aus dem Kinder- und Jugendbuchsektor. Das erste Hörbuch führt uns nach Dänemark und direkt nach Kopenhagen zu einer Schriftstellerin, die den wenigsten bekannt sein dürfte. Tove Ditlevsen, Dorothee Meyer-Karweg, was können Sie uns über sie erzählen?
Ja, Tove Ditlevsen lebte von 1917 bis 1976 und sie stammte aus einer Arbeiterfamilie in Kopenhagen, musste mit 14 schon die Schule verlassen, schrieb aber von Kindheit an Lyrik und der erste Gedichtband machte sie schon mit 20 Jahren richtig berühmt und inzwischen gilt sie als eine der bedeutendsten Stimmen Dänemarks. Und das Hörbuch Kindheit, das ist das Hörbuch, das wir heute vorstellen, ist Teil 1 der sogenannten Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen. Der zweite Teil heißt Jugend, der dritte Teil dann Abhängigkeit. Das ist eine autobiografische Romantrilogie und wird hier ungekürzt gelesen von Dagmar Manzel.
So beschäftigen wir uns heute erstmal mit dem ersten Teil. Es geht also um Kindheit. Wo liegen da die besonderen Momente oder auch Reibungen? Denn ohne diese wäre eine Literarisierung ja sehr beliebig.
Naja, also Reibungen gibt es in ihrem Leben sehr viele und zwar in der Kindheit und Teenagerzeit, die wird hier auch beschrieben. Tove wächst, wie gesagt, in einfachsten Verhältnissen auf. Der Vater ist Heizer, wird dann später auch arbeitslos. Tove ist aber sehr wissbegierig und kann schon vor der Schule lesen. Doch gerade dafür wird sie bei der Einschulung gemaßregelt. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, eben gelesen von Dagmar Manzel.
Als wir in das Gebäude kommen, das vollkommen leer zu sein scheint, steigt mir ein strenger Geruch in die Nase. Ich erkenne ihn wieder und mir wird sofort eng ums Herz, denn es ist der längst vertraute Geruch von Angst. Meine Mutter nimmt ihn auch wahr. Sie lässt meine Hand los, als wir die Treppe hinaufsteigen. Im Rektorenzimmer werden wir von einer Dame empfangen, die einer Hexe gleicht. Ihr grünliches Haar sitzt wie ein Vogelnest auf ihrem Kopf. Sie hat nur für das eine Auge eine Brille, vielleicht ist das andere Glas kaputt gegangen. Ich habe das Gefühl, sie hätte keine Lippen, so fest sind sie zusammengekniffen. Und darüber ragt eine riesige, großporige Nase hervor, deren Spitze glühend rot ist. »Aha«, sagt sie ohne Einleitung, »du heißt also Tove?« »Ja«, antwortet meine Mutter, die der Dame keines Blickes würdig scheint, und schon gar nicht eines Stuhls zum Sitzen. Und sie kann fehlerfrei lesen und schreiben. Die Dame sieht mich an, als wäre ich etwas, das sie unter einem Stein gefunden hätte. »Das ist aber ungünstig«, sagt sie kalt, »denn wir haben natürlich unsere eigenen Methoden, es den Kindern beizubringen.« Die Schamesröte steigt mir ins Gesicht, wie immer, wenn ich der Grund dafür bin, dass meiner Mutter eine Kränkung zugefügt wird. Verschwunden ist mein Stolz, zerstört meine kurze Freude darüber, einzigartig zu sein. Meine Mutter rückt ein Stück von mir ab und sagt kleinlaut, das hat sie sich selbst beigebracht, es ist nicht unsere Schuld. Ich sehe zu ihr auf und erkenne mehrere Dinge auf einmal. Sie ist kleiner als andere erwachsene Damen und jünger als andere Mütter. Und es gibt eine Welt außerhalb unserer Straße, die sie fürchtet. Und wann immer sie und ich diese Welt gemeinsam fürchten, fällt sie mir in den Rücken.
Tja, kein guter Schulstart. Und das Ganze zeigt auch, dass das Verhältnis zur Mutter recht schwierig ist. Also diese Mutter ist oft rau und auch abweisend zur kleinen Tove. Ja, beschrieben wird dann auch das Verhältnis zu den Mitschülern, die Tove eher ein bisschen merkwürdig finden, interessanterweise eher ein bisschen tump und versponnen. Und dann kommt aber die kleine Ruth in Toves Leben. Die ist 2 Jahre jünger, aber ganz schön keck. Und mit ihr besucht Tove dann die Prostituierten in der Nachbarschaft und mit ihr lernt sie auch klauen. Aber das sind zum Glück nur kurze Phasen der Orientierungslosigkeit.
Aber solche Phasen, die gibt es ja auch bei Kindern, die aus fürsorglichen Elternhäusern stammen. Entscheidend ist, wie man dann die Kurve kriegt. Wie findet sie ihren Weg?
Ja, wie kann man kaum sagen. Vielleicht spielt das literarische Interesse vom Vater eine Rolle. Das hat sie sozusagen geerbt oder es wurde ihr dann auch anerzogen. Sie ist jedenfalls gut in der Schule und die Lehrerin befürwortet dann auch eine weitere Schulbildung. Aber davon wollen die Eltern nichts wissen. Sie signalisieren ihr immer wieder, Frauen sind weniger wert.
Nein, ich darf nicht aufs Gymnasium gehen. Und ich darf auch nur noch für kurze Zeit Kind sein. Ich soll die Schule beenden und konfirmiert werden und eine Stelle in irgendeinem Haushalt antreten, wo es richtig viel zu tun gibt. Die Zukunft ist ein monströser, übermächtiger Koloss, der bald auf mich herabstürzen und mich zertrümmern wird. Meine zerfetzte Kindheit flattert um mich herum, und kaum habe ich das eine Loch gestopft, taucht an einer anderen Stelle ein neues auf. Deshalb bin ich verletzlich und reizbar. Ich gebe meiner Mutter Widerworte und sie sagt triumphierend, ja, ja, warte nur ab, bis du unter Fremden bist.
Tja, also deswegen kann sie nicht ins Gymnasium.
Und wie ist ihre Reaktion darauf? Was macht sie dann nach dem Schulabschluss?
Ja, sie arbeitet dann ein Jahr als Haushaltshilfe und Kindermädchen und dann besucht sie immerhin die Haushaltsschule. Aber wir wissen es ja, da kommt noch was. Das erfahren wir aber erst in den zwei weiteren Teilen der Trilogie.
Wir haben als Interpretin in zwei Ausschnitten die Sprecherin Dagmar Manzel gehört. Mir ist aufgefallen, dass sie sehr bedächtig, auch konzentriert und auch gefasst liest, obwohl ja da Dramatisches geschildert wird.
Ja, ja, genau. Also ich finde, wenn sie liest, spürt man so den Blick einer erwachsenen Frau zurück auf die Kindheit. Es ist so ein bitter melancholischer Blick. Sie versetzt sich aber sehr gut in die Gefühle und Stimmungen des Mädchens, so mein Eindruck. Das ist ein Mädchen, das eben große Pläne hat und dann wirklich ganz bitter immer wieder ausgebremst wird und sich dennoch irgendwie durchschlägt. Also für mich ist das eine sehr schöne Entdeckung und ich bin sehr gespannt auf die kommenden Teile.
Apropos Entdeckung, interessanterweise ist das der dritte autobiografische Roman über Kindheit in Armut, die wir in der letzten Zeit vorgestellt haben.
Ja, genau. Also da war einmal Monika Helfers autobiografischer Roman Fatih, dann Didier Ribons Rückkehr nach Reims und nun eben die Kindheit von Tove Ditlevsen. Und in der nächsten Woche setzen wir die Reihe auch noch fort mit Das achte Kind von Alem Grabovac. Und ich muss sagen, Tolstoi hat schon recht. Also jede unglückliche Familie ist auf ihre Art unglücklich. Das heißt, es wird nicht langweilig. Jede dieser Kindheitserinnerungen hat mich wirklich gepackt.
Und diese Kindheitserinnerung hier stammt von Tove Ditlevsen. Kindheit, Teil 1 der Kopenhagen-Trilogie ist das. Aus dem Dänischen übersetzt von Ursel Allenstein mit der Sprecherin Dagmar Manzel. 3 CDs umfasst dieses Hörbuch, 3 Stunden und gut 15 Minuten Hörzeit zum Preis von 18 Euro beim Verlag DAV erschienen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu dem US-amerikanischen Schriftsteller T.C. Boyle. Bei uns in Deutschland auch eine Größe, hat hier eine treue Fangemeinde, die er auch regelmäßig mit neuen und sehr originellen Geschichten versorgt. Und er kommt auch immer wieder nach Deutschland, um seine Bücher vorzustellen. Kurzgeschichten, vor allem das Genre des historischen Romans, pflegt er gerne. Und er überrascht auch immer wieder mit seinen Themenwechseln. Zuletzt in dem Roman Licht, da ging es um die US-amerikanische Drogenkultur. Der neue Roman, dessen Lesung wir nun vorstellen, heißt Sprich mit mir. An wen geht diese Aufforderung, Dorothee Meyer-Karweck?
Die geht an einen Schimpansen und der heißt Sam. Dieser Sam wird als kleines Baby der Mutter weggenommen und Wissenschaftlern übergeben, die ihm die Gebärdensprache beibringen wollen und es, so die Geschichte, auch schaffen. Und es geht dann insgesamt um die Frage, wie nah Affen uns Menschen eigentlich sind und wo da noch die Unterschiede sind.
Und wie geht's dann weiter mit der Geschichte um diesen Affen Sam?
Ja, Sam gehört eigentlich, also gehört, Dr. Donald Moncrief von der Davenport University in Iowa. Und der gibt Sam dann zu Forschungszwecken in die Obhut eines anderen Wissenschaftlers, Guy Schermerhorn. Das ist ein Privatdozent an einer kalifornischen Universität. Und dort wächst Sam sehr menschlich auf, also in einer richtigen Wohnung. Da kann er Pizza essen, Wein trinken, raucht auch mal einen Joint und schläft in einem richtigen Bett.
Das erinnert mich an die Geschichte eines deutschen Zirkusdirektors, der auch einen Affen wie ein menschliches Kind in seinem Haus leben ließ. Das ging vor 1-2 Jahren durch die Presse, weil Tierschützer gegen ihn einen Prozess anstrengten, den sie aber verloren. Was geschieht hier?
Ja, hier gibt's keinen Prozess. Das Ganze spielt auch in den 70er Jahren. Und ich habe nachgelesen, damals gab es tatsächlich solche Sprachversuche. Und es gab einen Affen, der die Gebärdensprache erlernte und so ähnlich tatsächlich gehalten wurde und dann auch noch Zigaretten rauchte. Diese Geschichte beginnt jetzt damit, dass eine neue Assistentin ins Leben von Guy Schermerhorn und diesem Sam tritt. Die alte Assistentin ist weggelaufen, da Sam zu hüten wirklich ganz schön anstrengend ist. Also er kann eine Wohnung in 0,0 nichts verwüsten. Aber bei der schüchternen Amy ist Sam richtig brav, meistens jedenfalls. Und die beiden verstehen sich super und Sam lernt auch immer mehr Gebärden. Aber nach einiger Zeit platzt Dr. Donald Moncrief in die Idylle und verkündet:
Sprachforschung ist tot. Oder kurz davor. Hast du gehört, was Borstein, der kleine Scheißer, sagt? Er sagt, es ist alles Schwindel und Chomsky hatte recht. Nur Menschen sind für Sprache programmiert und das Einzige, was Affen im Sinn haben, ist, sich bei uns einzuschleimen und dafür belohnt zu werden, wie dressierte Seelöwen oder Schoßhündchen oder jedes andere Tier, dessen Gehirn größer ist als das einer Schlange. Und er wird es in Science veröffentlichen, so viel steht fest. Ein Sargnagel. Alle redeten gleichzeitig. Sam zappelte auf ihrem Schoß, ihr Herz klopfte. »Das ist nicht wahr«, sagte sie, und aus irgendeinem Grund war es ihre Stimme, die Moncrief in dem Durcheinander hörte. »Ach nein«, sagte er und musterte sie mit einem harten Blick. Es ging das Gerücht, er habe sein linkes Auge verloren, weil er unvorsichtig geworden und dem Käfig eines wütenden Schimpansen zu nahe gekommen sei, aber Guy hatte das energisch bestritten. Er habe als Teenager einen Autounfall gehabt. Sie sah jetzt das blassrote Narbengewebe zu beiden Seiten der Augenklappe. »Sam«, sagte er mit harter, fordernder Stimme. »Bist du ein Schwindel? Weißt du, was Tod ist? Oder Geschichte? Weißt du, was DNA und Vererbung ist? Weißt du, warum du der Gefangene bist und wir nicht?« »Donald, das ist nicht fair«, sagte Guy. Moncrief beachtete ihn nicht. Er starrte Sam an und Sam starrte mit runden Augen unverwandt zurück. »Sprich mit mir, Sam«, sagte Moncrief. »Na los, Sam, sprich mit mir.«
Tja, und als Interpreten hörten wir hier Florian Lukas. Also dieser Dr. Moncrief will die Forschung nicht weiter unterstützen und er nimmt seinen Affen Sam wieder zurück, sperrt ihn in einen Käfig und will ihn für Versuche benutzen. Und Amy versucht dann, Sam zu retten.
Also diese Geschichte allemal interessant ist sie auf jeden Fall und spannend offensichtlich noch dazu.
Ja, also man empfindet natürlich Sympathie für Sam und auch für Amy. Ich habe trotzdem ein kleines Problem mit diesem Roman. Die Personen sind mir etwas zu platt dargestellt. Da sind auf der einen Seite die bösen, egoistischen Männer. Also dieser Guy Schermerhorn giert nach Publicity. Er geht mit dem Affen in Fernsehshows und er will unbedingt, das ist so der Running Gag des Romans, in die berühmte Carson-Show, die bis 1992 in den USA lief. Und er wartet da immer auf den entscheidenden Anruf. Und er bändelt mit Amy an, weil es für ihn so ganz normal ist, mit einer hübschen Studentin ins Bett zu gehen. Und dann dieser Moncrief, auch er fasst Amy immer so ein bisschen schmierig an. Der wird als kaltherziger Sadist beschrieben. Und auf der anderen Seite dann eben dieses sanfte Wesen Amy und dieser Affe, dem übel mitgespielt wird. Das ist mir ein bisschen zu klischeehaft. Interessant finde ich aber die Stellen, wo T.C. Boyle versucht, sich in Sams Gedankenwelt zu versetzen. Das wird immer so wieder in den Roman eingestreut. Und da hören wir auch mal einen Ausschnitt. Und zwar einen Ausschnitt, der spielt in der Situation, nachdem Moncrief den Affen Sam mitgenommen und in einen Affenkäfig gesperrt hat und Sam überhaupt nicht mehr weiß, was mit ihm geschieht.
Am Morgen, der eigentlich gar kein Morgen war, Weil es hier keine Fenster gab und das Licht immer gleich hell war, kam sie mit Essen, das er nicht wollte, das er zurückwies, und er kratzte seine Scheiße so gut es ging zusammen und schleuderte sie durch das Gitter. Das gefiel ihnen nicht. Sie wichen zurück und fluchten mit ihren fremdartigen Stimmen, und er hob die Hand unter das Kinn und wedelte mit den Fingern und fluchte zurück. Schmutzig! Schmutzig! Aber das half nicht. Nichts half. Er rüttelte mit den Händen und Füßen an den Gitterstäben, aber die waren aus kaltem Stahl und rührten sich kein bisschen. Und hinter den Gitterstäben sah er nur noch mehr Gitterstäbe und kahle Wände und Schatten, die sich bewegten. Und schließlich sank er in sich zusammen. Was hatte er getan? Wo war er? Wo war sein Zimmer? Wo waren sein Haus und sein Bett und sein Baum? Wo war sie? Und warum hatte sie zugelassen, dass man ihn hierher gebracht hatte? Er ertrug es, solange er konnte, und kauerte ganz hinten in seiner Zelle, der Kiste, dem Käfig. Doch dann sprang er auf, klammerte sich an die Gitterstäbe und schrie, bis der große Mann durch die Tür trat und alle anderen Stimmen verstummten.
Tja, und dieser große Mann, Moncrief, setzt an seinen Elektroschocker ein. Und diese Verzweiflung, dieses Nichtverstehen, dieses Geschocktsein, das ist zwar auch vermenschlicht, also wir wissen ja nicht, was genau ein Tier in solch einer Situation empfindet, aber schon auch sehr ergreifend beschrieben und auch von Florian Lukas, finde ich, sehr gut interpretiert.
Der setzt bei seiner Stimme auf einen sehr rauen Kern auf, und wir haben ihn jetzt zweimal gehört. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen, oder sagen wir mal, latent reißerisch, aber vielleicht ist es halt eben auch durch die Textvorlage motiviert.
Ja, das stimmt schon. Also ich bin ihm aber insgesamt gern gefolgt. Und es gibt ja so eine Besonderheit in dem Buch, da verwendet T.C. Boyle für die Worte, die der Affe in Gebärdensprache beherrscht, Großbuchstaben. Und Florian Lukas muss das in Laute übersetzen und spricht dann überdeutlich. Aber eigentlich auch ohne, dass der Sprachfluss leidet. Das finde ich schon sehr gut. Und in Dialogen gefällt er mir auch wenn er da, wie Sie es auch empfunden haben, die etwas eindimensional angelegten Charaktere eben übernimmt. Was soll er auch anderes tun? T.C. Boyle gibt das halt so vor.
Was bleibt als Fazit? Ein gemischtes Urteil?
Ja, aber zumindest, was mir gefällt, ist eben diese Tragik des Affenlebens kommt gut heraus. Er wurde eben seiner Mutter entrissen, er wurde nicht artgerecht in einer Wohnung gehalten, kam dann in einen Käfig und konnte nie selbst entscheiden, wie er leben wollte. Und das ist ja auch die große Frage, die der Roman stellt. Was machen wir da eigentlich mit den Tieren? Was tun wir ihnen an?
Dorothea Meyer-Karwick sprach über T.C. Boyle, Sprich mit mir, dem neuen Roman des US-amerikanischen Schriftstellers, übersetzt aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren mit dem Sprecher Florian Lukas. Das Hörbuch umfasst eine MP3-CD, 10,5 Stunden Hörzeit und ist für 25 € bei der Hörverlag erschienen, in einer leicht gekürzten Fassung. Das wollen wir nicht vergessen, noch hinzuzufügen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit einem der Basiswerke des dystopischen Romans schlechthin, mit George Orwells 1984, dem Roman über einen kleinen Angestellten namens Winston Smith, der im Überwachungsstaat Ozeanien als Mitarbeiter des Ministeriums für Wahrheit die Geschichte zugunsten der regierenden Partei umschreibt. Aber in seinem Inneren wächst ein Widerstand gegen das totalitäre System, in dem das Leben aufs Strengste reguliert und überwacht wird. Als Winston sich dann verbotenerweise verliebt, erfährt er, was der Wunsch nach Freiheit kostet. Das mal in aller Kürze der Plot. Dorothea Meyer-Karwick, wir vergleichen heute zwei Lesungen gleich von 1984, die beide neu in zwei unterschiedlichen Verlagen erschienen sind. Einmal im bekannten Random House Verlag, einmal in dem kleinen Verlag CC Live. Warum das neue Interesse an diesem Stoff?
Ja, es ist ja einer der bekanntesten Romane über einen totalitären Überwachungsstaat. 1948 übrigens erschienen und heute ja wieder aktuell oder immer noch. Staaten wie China sind ja sehr nah dran an der Totalüberwachung und viele von uns lassen sich ja über Smartphone und Alexa und so weiter freiwillig überwachen. Es gibt aber noch einen anderen banalen Grund. Orwell-Texte sind jetzt rechtefrei. Er ist 1950, also vor mehr als 70 Jahren, gestorben. Und daraufhin sind jetzt eben neue Übersetzungen erschienen.
Auch die Romane zu diesen beiden Hörbüchern stammen von zwei verschiedenen Übersetzern demzufolge.
Ja, CC Live setzt auf die Buchvorlage vom Inselverlag und die Übersetzung von Eike Schönfeld. Und Random House Audio nimmt DTV als Vorlage mit der Übersetzung von Lutz W. Wolf. Beides sind gestandene Übersetzer mit viel Erfahrung.
Und wir haben natürlich auch zwei verschiedene Sprecher.
Ja, genau. Beim Hörbuch 1984 von dem Verlag CC Live verleiht Axel Vostri dem Roman seine Stimme. Und bei Random House ist es der Schauspieler Christoph Maria Herbst.
Gut, schön. Da haben wir was zu vergleichen. Lass uns doch mal was hören.
Ja, ich habe es mir mal einfach gemacht. Wir hören den Anfang. Und zwar erst hören wir Christoph Maria Herbst und dann übernimmt Axel Vostri.
Es war ein heller, kalter Apriltag. Die Uhren schlugen 13 Mal. Winston Smith drückte sein Kinn auf die Brust, um dem scheußlichen Wind zu entgehen. Eilig schlüpfte er durch die Glastür der Victory Mansions, aber nicht schnell genug, um zu verhindern, dass eine rußige Staubwolke mit ihm hereinwirbelte. Im Hausflur roch es nach gekochtem Kohl und alten Fußabtretern. Am anderen Ende hing ein farbiges Plakat an der Wand, das eigentlich zu groß für einen Innenraum war. Es zeigte ein massiges, über einen Meter breites Gesicht. Das Gesicht eines Mannes von ungefähr 45 mit einem schwarzen Schnauzbart und angenehm kräftigen Zügen. Winston steuerte auf die Treppe zu. Es mit dem Lift zu versuchen war sinnlos. Auch in den besten Zeiten funktionierte er selten und gegenwärtig wurde in den Tageslichtstunden der Strom abgestellt. Das war Teil der Sparmaßnahmen im Vorfeld der Hasswoche. Die Wohnung war oben im 7. Stock und Winston, der mit 39 schon Krampfadern am rechten Knöchel hatte, stieg langsam hinauf und ruhte sich unterwegs mehrmals aus. Auf jedem Treppenabsatz starrte gegenüber dem Aufzugsschacht das Plakat mit dem überdimensionalen Gesicht von der Wand. Es war eins dieser Bilder, die so angelegt sind, dass einen die Augen überall hin zu verfolgen scheinen. Die Bildunterschrift lautete »Big Brother is watching you«.
In der Wohnung verlas gerade eine sonore Stimme eine Liste mit Zahlen, die etwas mit der Produktion von Roheisen zu tun haben. Die Stimme kam aus einer länglichen Metallplatte gleich einem trüben Spiegel. Sie bildete einen Teil der rechten Wandfläche. Winston drehte einen Schalter, worauf die Stimme sich etwas senkte, die Worte gleichwohl noch erkennbar waren. Das Gerät, der Bildschirm, wie es hieß, ließ sich leiser stellen, vollständig ausschalten jedoch nicht. Er trat ans Fenster. Eine eher kleine, schwächliche Gestalt, deren Abgezehrtheit von dem blauen Overall, der Uniform der Partei, bloß noch verstärkt wurde. Er hatte sehr blonde Haare und ein von Natur aus heiteres Gesicht, und die Haut war von grober Seife, stumpfen Rasierklingen und der Kälte des Winters, der eben erst vorbei war, rau geworden. Selbst durch die geschlossene Fensterscheibe wirkte die Welt draußen kalt. Auf der Straße wirbelten kleine Windstrudel, Staub und Papierfetzen zu Spiralen. Und obwohl die Sonne schien und der Himmel von einem harschen Blau war, wirkte alles, bis auf die Plakate, die überall angeklebt waren, vollkommen farblos.
Das ist doch jetzt mal großartig, dass wir zeitgleich zwei Versionen desselben Romans in unterschiedlichen Übersetzungen als Hörbuch vorliegen haben. Sortieren wir Dorothee Meyer-Karweg und beginnen mal mit den Stimmen.
Ja, Christoph Maria Herbst, den haben wir zuerst gehört. Der ist natürlich bekannter. Und hier klingt er sehr herb, sehr kernig. Also da klingt das Böse gleich mit. Und Axel Vostri, der steigt für mich ein bisschen eleganter ein und überlässt mir damit auch stärker, mir eigene Gedanken und Gefühle zu entwickeln. Da schleicht sich das Böse mehr an. Und für mich, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, klingt damit die CC Live-Produktion ja ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen warmherziger. Man ist also auch mehr bei der Hauptperson Winston. Bei Christoph Maria Herbst, ja, da ist es mir ein bisschen zu eindeutig. Er winkt sozusagen mit dem Zaunpfahl. Und was so die Stimmung dieses Romans angeht. Also dieser Punkt geht für mich an CC Live.
Dem kann ich folgen. Im Vergleich der beiden Stimmen. Mhm. Dann kommen wir mal zur Übersetzung.
Ja, da schlägt das Pendel für mich zur anderen Seite aus. Also ich mache es an ein paar Beispielen klar. Bei Random House, also der Übersetzung von Lutz W. Wolf, heißt es zu Anfang, wir haben es gehört, im Hausflur roch es nach gekochtem Kohl und alten Fußabtretern. Bei CC Live und der Buchvorlage vom Inselverlag mit Eike Schönfeld als Übersetzer riecht es nach alten Lumpenmatten. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber ich bin gestolpert beim Hören über diese Lumpenmatten und habe mir überlegt, was soll das denn sein? Und dann schlackert auch ein Plakat im Wind, anstatt dass es wie bei Random House flattert, was für mich ja naturgegebener ist. Und bei CC Live meint Eike Schönfeld auch, Big Brother is watching you übersetzen zu müssen mit Der große Bruder hat dich im Blick. Und also das hätte ich nicht getan. Dieses Big Brother is watching you hat sich ja vollkommen bei uns eingebürgert eigentlich. Mhm. Also so könnte ich noch viele Beispiele anführen, die immer so ein bisschen mehr für die Random House Produktion sprechen.
Mhm. Auch da kann ich nur folgen. Manchmal kann man ja auch im Englischen etwas stehen lassen, wenn es so selbstverständlich geworden ist wie bei Big Brother is watching you. Was gibt es sonst noch für Unterschiede?
Ja, also eine Sache, die mich bei Random House bzw. bei der Buchvorlage von DTV sehr irritiert, die haben ein Vorwort von Robert Habeck eingefügt. Und im Hörbuch liest er das dann auch selbst. Das heißt, bevor es bei dem Hörbuch losgeht mit der Geschichte, erklärt uns grünen Politiker Robert Habeck, immerhin Co-Bundesvorsitzender, seine Sicht auf diesen Roman. Wohlgemerkt, es geht in dem Roman um die Gefahr, dass eine Partei die Denkrichtung in einem Staat übernimmt. Und dann lässt man einen Parteipolitiker seine Sicht der Dinge erläutern. Also, ja, habe ich mich wirklich gefragt, geht's noch? Im Buch kann man die Seiten immerhin überblättern, aber beim Hörbuch ist man dem richtig ausgeliefert. Das sind immerhin die ersten 23 Minuten. Zu Habecks Ehrenrettung muss man vielleicht sagen, ich gehe davon aus, dass der Verlag auf ihn zugegangen ist und ein Parteipolitiker mit höheren Ambitionen lässt sich solch eine Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Und dafür fehlt bei Random House dann der Anhang, in der Orwell die Prinzipien des Neusprech erläutert, also der Sprechweise, die den Bürgern von Ozeanien vorgeschrieben ist. Und das, finde ich, geht eben auch überhaupt nicht.
Und wie ist das dann beim Verlag CC Live? Da gibt es wohl diesen Anhang.
Ja, der gehört, finde ich, zum Roman absolut dazu. Da gibt es dann auch ein ordentliches Booklet, was auch bei der Random House Audio-Ausgabe fehlt. Und es gibt dann noch Zwischenmusiken bei CC Live, und zwar komponiert vom Jazzmusiker Leonard Kuhn. Der hat sich für eine technoide, also stark rhythmisch geprägte Musik entschieden, um die Grundstimmung des Werkes wieder zu spiegeln. Das braucht man nicht unbedingt, aber wir hören es uns mal an.
Tja, ist wohl Geschmacksfrage. Würde auch sagen, so ein Roman braucht eigentlich diese musikalische Untermalung gar nicht. Wie fällt Ihr Fazit aus am Ende der vielen Unterschiede zwischen diesen beiden Hörbüchern?
Tja, ein bisschen schwierig, aber trotz der etwas hakeligen Übersetzung durch Eike Schönfeld und des etwas biederen Designs der CD-Box plädiere ich doch eher für die Produktion von CC Live mit Axel Vostri als Interpreten.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über George Orwell in zwei Versionen, jetzt als Hörbuch greifbar, neu eingesprochen, neu eingespielt. Bei einem jedenfalls kann man das sagen. George Orwell, 1984, in der Übersetzung von Eike Schönfeld mit der Musik, die wir gerade hörten, von Leonard Kuhn und dem Sprecher Axel Vostri. bei CC Live erschienen. Das sind 3 MP3-CDs, 12 Stunden, 20 Minuten Hörzeit zum Preis von 24,95 €. Und das zweite Hörbuch zu George Orwells 1984 in der Neuübersetzung von Lutz W. Wolf mit einem Vorwort, ja, von Robert Habeck, mit dem Sprecher Christoph Maria Herbst. 2 MP3-CDs, 12 Stunden, 10 Minuten, also etwas kürzer, zum Preis von 24 € bei Random House Audio erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur, und wie immer an dieser Stelle schauen wir auch ins Kinder- und Jugendhörbuchregal und fischen uns eine interessante Neuproduktion heraus. Heute geht es um Der Sternenmann und das große Abenteuer, verfasst von Max von Thun und Romedio von Stein. Max von Thun machte erst als TV-Moderator Karriere, dann als Schauspieler im jüngeren deutschen Film unter Regisseuren wie Detlef Buck und Kai Wessels und führte sein berufliches Leben schließlich auch dann noch schreibend weiter mit der Kindergeschichte Der Sternenmann, die er für und mit seinem Sohn geschrieben hat. Eine Geschichte, die sich beim Publikum durchsetzte. Und daran knüpft nun auch dieses neue Hörbuch an. Eine fantasievolle Reise durch die weite Galaxie der Sterne wird uns in diesem Hörbuch versprochen. Dorothee Meyer-Karwig, wer reist denn da durch die Galaxien?
Das ist der zweite Teil der Reihe um Prinzessin Luna und den Sternenmann. Prinzessin Luna wohnt eben bei diesem Sternenmann, hilft ihm Sterne zu putzen und morgens in Lappen einzuschlagen, damit sie bis zum Abend schön abkühlen. Und eines Tages erreicht sie die Nachricht per Sternenstaub, dass Prinzessin Lunas Vater, König Max der 265. vom bösen Zauberer Knuterich mit einem Fluch belegt worden ist. Er muss nun ständig niesen.
Oh ja, das ist böse. Wer das mal erfahren hat, weiß, wie unangenehm das ist. Da muss dann Hilfe her, ist ja klar.
Genau, der Sternenmann und Prinzessin Luna, Hund Karlchen, Katze Samira machen sich dann zusammen auf zum Hof des Vaters. Sie reisen in einem Space-Mobil. Das wird von den zwei Schafen Willi und Walli gezogen. Und im weißen Palast des Vaters führt sie die Schlange Cornelius zum König im Thronsaal und sie erzählt dort, was los ist.
Wenn euer Vater noch 3 Tage lang so weiter niest, so hat es der böse Zauberer gesagt, wird sich seine Majestät in einen kleinen weißen Krebs verwandeln und der böse Zauberer wird an seiner Stelle den Thron besteigen und über unser königliches Universum regieren. Nur wie man den Zauber beendet, wissen wir leider nicht, sagte Cornelius sichtlich verzweifelt. Als er die Minister erwähnte, machte Cornelius eine kleine Kopfbewegung in ihre Richtung, und erst da bemerkte der Sternenmann die 3 weißen Schildkröten, die in der Ministerialecke saßen und vor sich hin grübelten. Sie alle trugen einen weißen Dreispitz, wie du ihn vielleicht schon mal auf dem Kopf eines Piratenkapitäns gesehen hast. Nur, dass diese ja immer einen schwarzen Hut tragen mit einem weißen Totenkopf und gekreuzten Knochen drauf. Diese hier waren weiß. Auch die Panzer der Schildkröten waren weiß und sie alle trugen Brillen mit dicken weißen Gestellen. Kopfschüttelnd grübelten sie gemeinsam über dem Problem und schienen weit entfernt von einer Lösung zu sein. »Nur 3 Tage?« fragte Luna entsetzt. Ja, »dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort aufbrechen und ich weiß auch schon, wohin.« Damit küsste sie ihren Vater auf die Stirn, drückte ihn noch einmal und flüsterte ihm dabei ins Ohr. »Sei unbesorgt, Vater. Wir werden dich von dem Zauber erlösen.« Dann rannte sie los und die anderen folgten ihr, so gut es ging. Nur Cornelius konnte nicht so schnell, wurde abgehängt und rief unseren Helden noch hinterher. »Seid vorsichtig und hütet euch vor dem bösen Zauberer Knuterich!«
Der Sternmann und Luna machen sich also mit dem Space-Mobil auf durch die Galaxien und erfahren dann von 2 Mondmännern, von dem einer immer lügt, dass der blaue Stachelstrauch auf dem Feuerplaneten gegen den Fluch helfen könne. Da reisen sie dann hin und auf dem Feuerplaneten angekommen, sausen sie mit feuerfesten Skiern über die Lava und finden ein brennendes Haus, wo der Bürgermeister Kasimir wohnt. Ja, den Strauch gäbe es, und zwar auf dem Berg des Feuerplaneten. Aber wie hinkommen?
Kasimir grübelte und es wirkte schon fast, als wäre er eingeschlafen, während er da so brennend vor ihnen stand. Aber dann schien er doch eine Idee zu haben.
Leider ist unser Schiff letzten Sommer gesunken. Aber wir haben da noch zwei kleine Kisten von einer tapferen Astronautin, die vor vielen, vielen Jahren hier auftauchte, weil ihre Rakete kaputt war und sie sie hier reparieren wollte. Eine sehr geschickte Frau. Und weil sie die Rakete so leicht wie möglich machen wollte, um den Start nicht zu gefährden, ließ sie ein paar ihrer Kisten hier, damit wir sie für sie aufbewahren. In so einem Notfall sind wir uns allerdings sicher, dass sie nichts dagegen haben wird, wenn ihr euch das ein oder andere Teil ausleiht, sofern es euch von Nutzen sein kann.
Ja, und in den Kisten sind wirklich viele nützliche Dinge, aus denen die beiden sich dann einen Drachen aus feuerfester Aluminiumfolie basteln. Und damit sausen sie weiter über den Feuerplaneten, finden den Strauch und nach langer, gefahrvoller Reise kommen sie zurück und können König Max gerade noch vom bösen Niesfluch erlösen.
Dorothee Mayer-Karbeck, das klingt also erstmal tonal schon ziemlich prall und an Einfällen mangelt es auch nicht in diesem Hörbuch.
Na, das ist wirklich ein richtig großer Spaß, hab da sehr gerne zugehört. Und Max von Thun hat sich das eben zusammen mit dem Sohn ausgedacht und auch wunderschön umgesetzt, eben mit Musik, Geräuschen, wir haben es gehört. Max von Thun spricht selbst und schlüpft dabei in alle möglichen Rollen. Er hat aber auch die Musik eingespielt, Regie geführt und der Sohn sagt dann die Kapitel an. Also ein richtiges Gesamtkunstwerk, das einfach unterhalten will und es auch schafft.
Und der Sohn, der heißt nicht wirklich Romedio von Stein, obwohl ich ja Eltern alle möglichen unmöglichen Vornamen zutraue.
Nein, auch Romedio. Das hat er sich selbst ausgedacht. Das ist ein Fantasiename. Und er hat sich auch eine verrückte Biografie dazu ausgedacht, die im Booklet nachzulesen ist. Auch dies wirklich sehr witzig.
Also sehr hübsch. Wir sprachen über Max von Thun und Romedio von Stein. Der Sternenmann und das große Abenteuer für Gesang und Gitarren sind Max von Thun und sein Sohn Romedio von Stein nennt er ihn hier. Zuständig, Schlagzeug und Bass spielt Max von Thun alleine. Die Regie hatte er auch alleine. Das Hörbuch umfasst zwei CDs, knapp 3 Stunden Hörzeit zum Preis von 12,95 € bei Sauerländer Audio erschienen. Ja, und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Danke für Ihr Interesse. Es verabschieden sich
Dorothee Mayer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.